Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Lucifer, so heißt der neue Spielfilm des österreichischen Regisseurs Peter Brunner. Darin geht es, wie der Titel es schon andeutet, um eine Teufelsaustreibung auf einer Alm irgendwo in den Tiroler Bergen, wo eine Mutter und ein Sohn in einer Schicksalsgemeinschaft leben, unterworfen nur einer fanatischen Religiosität mit Ritualen zwischen christlicher Mystik und irgendwo auch okkulten Praktiken. Peter Brunner erzählt so, übrigens mit Franz Rogowski in der Hauptrolle, von unterschiedlichen Formen des Fanatismus und auch vom Eindringen der Zivilisation in ein noch unberührtes Naturrefugium. Wir hören mal rein.
Gott, gib uns Kraft, mach uns stark gegen diese Schänder. Wir lassen uns nicht vertreiben, auch wenn sie uns die letzte Kerze stehlen.
Ein sehr atmosphärischer Eindruck aus Lucifer, der Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Vor der Sendung konnte ich mit Regisseur Brunner sprechen. Ich habe ihn irgendwo im österreichischen Alpenhinterland erreicht, weshalb die Tonqualität etwas holprig ist. Aber ich konnte ihn auf jeden Fall zu Beginn fragen, woher ihm denn die Idee zu diesem Horrorfilm kam.
Ja, im Endeffekt, also wie ich damals meinen ersten Film 2012 begonnen habe zu recherchieren, Mein blindes Herz, der von einem Menschen handelt, der das Marfan-Syndrom hat, das ist eine Bindegewebsstörung, der gegen seinen eigenen Körper dann aufgrund der Krankheit und der Okkupation seiner Mutter rebelliert und eigentlich so ein Punk-Leben haben möchte und aufruft sozusagen für alle anderen Menschen mit Behinderung, dass man ins Leben wie in die Speichen reingreifen kann von einem Fahrrad und einfach leben kann, ohne irgendwelchen Vorschriften von irgendeiner Sozialisierung. Also während ich das recherchiert habe, weil da gibt es auch einen Matrizid in dem Film, ich habe unterschiedliche Matrizide recherchiert und bin dann im Endeffekt also zu einem Punkt gekommen, wo ich eben diese Geschichte fand, Schläge mit der Bibel, das in unterschiedlichen Zeitungen dann recherchiert und die Anwälte gefunden, die sozusagen diesen Fall vertreten haben und habe dann auch psychiatrisch bei Leuten nachgefragt, weil in meiner Familie gibt es etliche also Psychiater und so und habe versucht sozusagen dann Leute heranzukommen, die Menschen in dem Fall betreut haben. Und ich wusste für mich halt irgendwie von Anfang an, dass diese Story, also in einem Mikrokosmos, in einer Umkehr der Figuren von Mutter und Sohn, wo der Sohn sozusagen dann zum Elternteil wird, ist für mich einfach eine spezielle und spannende Dynamik, weil sozusagen eine Widersprüchlichkeit in Figuren sichtbar wird und nicht eine grundsätzliche, so eine Blaupausen-Dramaturgie, wie du es halt beim Blake Snyder oder so findest, oder?
Johannes lebt ja mit seiner Mutter Maria, das war ja gerade schon zu hören, so fernab der Zivilisation, so scheint es zumindest zunächst ein wenig. Und wenn es Ihnen darum ging, diese Mutter-Sohn-Beziehung stärker zu fassen, wie würden Sie denn diese Mutter-Sohn-Beziehung beschreiben, wenn wir die beiden da am Anfang des Films kennenlernen?
Also im Prinzip ist es so, Mutter-Sohn oder Mutter-Tochter in einem Mikrokosmos geht ja nicht enger. Und das, also sozusagen, nein, vor allem ich ist mir immer ein Du mit der Mutter gemeinsam. Nein, es gibt diese Sekte Heaven's Gate, ich weiß nicht, ob du mal was davon gehört hast. Die sind sozusagen in die Wüste gegangen nach der Geburt eines Kindes. Und mich hat damals, wie ich über diese Sekte recherchiert habe, im Zuge der Theologie von der Mutter im Film, also von der Maria, war das für mich eine Inspiration, dass wenn dieses Kind geboren wird, aus der Liebe zwischen Maria und dem Mann, der ihr geholfen hat, sozusagen von den Drogen wegzukommen, und das war so eine christliche Entzugsklinik, dass die Geburt von Johannes so ein Initiationsritus war, um sich sozusagen aus dieser Optimierungsgesellschaft und aus diesem Zwang in unserer digitalisiert umweltverschmutzten Welt sozusagen wieder in eine Situation zu begeben, wo man so rebalancen kann. Und im Endeffekt, nach dem Tod des Vaters, halt in der Backstory des Films, ist Maria und Johannes, also wie ich es vorher versucht habe zu beschreiben, ich weiß nicht, ob es das Funkloch verschluckt hat, aber sind Maria und Johannes halt wie zwei in einem Synergiefeld miteinander koexistierende, keine Ahnung, also so eine Mikrofamilie halt. Ja. Also ich meine, die Maria wird ja gespielt von der Susanne Jensen, die im Endeffekt, also neben dem, dass sie halt eine multiple Persönlichkeit ist durch die furchtbare Vergangenheit, wo sie über 10 Jahre von ihrem Vater missbraucht wurde, ist sie sozusagen jemand, der auch körperlich eigentlich täglich mit Situationen kämpfen muss, die natürlich aus diesem psychischen, also Post-Traumatic Stress Disorder, aus dieser Belastung also resultieren. Und diese Körperlichkeit haben wir im Film auch nicht versteckt und das wollte sie auch zeigen. Und insofern ist dieser schutzbedürftige Körper umso mehr in einer Situation, dass er gestützt werden muss vom Partner, in dem Film von ihrem Sohn, der hilft, also in diesen Lebensumständen in der Natur zurechtzukommen.
Das bringt uns ja direkt zu Johannes selbst. Das ist ein ziemlich eigentümlicher Mensch, eine ziemlich eigentümliche Figur. Ja? Er flüstert, er nuschelt. Manchmal hat man so das Gefühl, er hat eine eigene Sprache entwickelt zur Welt um ihn herum. Er hat auch ein ziemlich intensives Verhältnis zu Vögeln. Also er ist irgendwie dann doch irgendwie komisch entrückt.
Also ich bin davon überzeugt, dass aus der Logik der Figur Johannes heraus es meiner Meinung nach überhaupt nicht so ist, dass da sozusagen etwas Seltsames ist. Ja? Sondern ich finde sozusagen aus der Logik der Figur heraus, und wir haben versucht ja auch eine Dramaturgie zu bauen, gemeinsam mit einer Art Mitautorenschaft vom Franz, der den Johannes gespielt hat, dass man sozusagen aus der Logik der Figur heraus viele Entscheidungen trifft und nicht unbedingt nur aus so einem blaupausendramaturgischen Skelett. Aber ich denke, dass der Johannes, also ich kann mich an die Recherche erinnern, damals hatten wir unterschiedliche Tierärztinnen gecastet und da war eine Frau dabei, die hat wirklich in unterschiedlichen Alpenregionen mit Kindern zu tun gehabt, die verwahrlost waren und die eine eigene Sprache auf eine Weise entwickelt haben. Da gibt es ja auch die Studien von russischen Kindern, wo ganz schwere Alkoholikereltern sind, die dann sozusagen mit den Hunden oder den Wölfen in der Gegend, eigentlich eher mit Hunden, die Wölfe sind ja eher Romulus und Remus, aber die mit den Hunden aufgewachsen sind und völlig verroht waren und überhaupt keine Sprache hatten. Da gibt es ja auch diesen Film vom Truffaut, wo er sehr, wie soll man sagen, sehr romantisch, The Wild Child. Das ist ein bisschen, also da gibt es ja ein paar Filme in die Richtung, wo die Leute keine Sprache haben. Aber was für uns in der langen Vorarbeit, wo wir ziemlich lange das Verhalten von diesen Zweien im Mikrokosmos versucht haben zu proben und zu finden, da gab es dann sozusagen diesen Moment, wie ist denn die Sprache von Johannes wirklich? Ja? Was kann der denn wirklich sagen? Und es gibt in so griechischen Mythen gibt es ja die Figur von Echo. Das war so eine Person, die ganze Zeit die Leute zugequatscht und zugetextet hat und immer geredet. Und ich glaube, die Aphrodite hat sie dann nicht gepackt und hat sich dann gedacht, erstens mal bist du viel schöner als ich und ich halte dich deswegen nicht aus und zweitens quatscht er mir zu viel. Und die hat sie dann halt dazu verdammt, dass sie nur noch das Echo von anderen Menschen sagen konnte. Und aus irgendeinem Grund ist uns sozusagen bei so Situationen, die wir gespielt haben, es ist extrem natürlich vorgekommen, dass Johannes halt einfach Repetition einfach nur als emotionaler Balsam auf der sozusagen wunden Seele der Mutter, wo er die ganze Zeit wie so eine Art Therapy Dog ist für die Mutter, dass er mit diesem Echo ihr da behilflich ist. Und das war eigentlich für uns eine Lösung halt für den Film, für seine Figur, weil du vorher gesagt hast.
Jetzt schleicht sich in diese religiös-dämonische Geschichte ja auch die Zivilisation letztendlich ein. Also es geht auch um die Erschließung des Grundstücks der beiden für ein Skiresort, das entstehen soll. Ist Lucifer im Grunde auch eine Parabel über die Unmöglichkeit in unserer Welt, dem Kapitalismus oder den Strukturen des Kapitalismus zu entkommen?
Das ist natürlich im Film drinnen, weil es sozusagen keinen Fleck mehr in den Alpen wirklich gibt, der hermetisch nur noch in Natur ist. Und genau, wir haben versucht, das auf eine Weise einzuweben, dass es Sinn macht und dass es nicht, aber vor allem auch von Johannes seiner Perspektive betrachtet, Sinn macht. Es gibt halt auch so Dokumentarfilme, die eher, dass die Fly on the Wall sind, immer Verité, wo ich nichts davon halte eigentlich. Aber ich sehe es auch so, dass man sozusagen einen sehr persönlichen Blickwinkel finden muss, um was zu beschreiben. Aber wie gesagt, wir haben versucht, durch Johannes und durch dieses Spektrum von Johannes eine Welt zu erschließen und eine Welt zu bauen, die für viele Leute wahrscheinlich völlig unlogisch ist. Aber das war uns egal. Also wir haben versucht, der Figur gegenüber loyal zu bleiben.
Soweit Regisseur Peter Brunner über seinen dann doch sehr kompromisslosen Spielfilm Lucifer, der kommenden Donnerstag in unsere Kinos kommt.